Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Da ist sie nun, die Folge 611 von CC2TV, dem Audiocast. Und ich grüße alle Menschen, die zuhören. Warum? Irgendwie gibt mir diese ganze Geschichte da Zuhörerinnen, Zuhörer, vielleicht noch irgendwelche dritte, fünfte, sechste Geschlechter dazu, alte und junge, ziemlich auf den Keks. Menschen sind alle. Es dürfte sich ja eigentlich gar keiner ausgeschlossen fühlen. Warum muss man denn so blöde Sachen machen mit so einem Binnen-I, ZuhörerInnen oder Sternchen und den ganzen Mist? Es sind alles Menschen. Sagt doch in Zukunft einfach guten Tag, Menschen. Wer sich beleidigt fühlt, ist vielleicht dann kein Mensch, sondern ein Unmensch. Ich werde umstellen. Ich werde nicht mehr Damen und Herren und Frauen und Männern und Jungs und Mädels sagen, sondern Menschen. Tag Menschen. Das sind doch dann wohl alle. Denn alles andere, man reibt sich dort auf mit irgendeinem Blödsinn, der seit Jahrhunderten, Jahrtausenden so gehandhabt wird, nur um in irgendeiner Art Gleichberechtigung zu bekommen. Wobei, naja, ich weiß, das wird der einen oder anderen Frau nicht gefallen. Nee, den erwachsenen Frauen, den Gleichberechtigten, den Starken, denen ist es wohl egal oder denen gefällt es wohl, aber denen, die einfach nur nach Gleichberechtigung schreien, die meisten davon wollen ja Bevorzugung haben. Von den wenigen, die das einfach nur als Vehikel nehmen, um sich irgendwelche Vorteile herauszuholen. Die meisten Frauen, die ich kenne, die stehen eigentlich mit zwei Beinen auf der Erde und denen ist ziemlich wurscht, ob man jetzt ausdrücklich ihr Geschlecht mit anspricht, mit begrüßt oder nicht. Die fühlen sich einfach eingeschlossen, weil sie dazu gehören, weil sie den Platz längst besetzt haben, den manchen Schreihellsinn, müsste man dann ja wohl sagen, versucht zu erstreiten. Nein, gleich. Berechtigung ist wichtig, aber gleich heißt gleich. Von beiden Seiten ist gleich immer das Gleiche. Deswegen sorgt dafür, dass alle gleich berechtigt sind und dann ist die Welt doch ein Stückchen besser, als sie bisher war. Also, alle Menschen, hört zu, es geht los. Ja, heute ist Sonntag. Ich muss das sonntags machen, weil montags nachmittags ist immer Arzttermin. Ich weiß nicht, ob ich es heute schaffe. Ich fühle mich nicht ganz so wohl und bin auch schon spät dran. Wir haben schon gleich 15 Uhr. Das würde also sehr, sehr spät. Dann schlafe ich ein. Das bringt auch niemanden etwas. Und naja, mal sehen, wie weit ich heute komme. Den Rest mache ich morgen Vormittag fertig. Dann habe ich aber heute nach dem Mittagessen eine Nachricht bekommen. Er hat nicht geschrieben, dass ich ihn nennen darf, deswegen nenne ich ihn nicht. Aber ich grüße nach Quickborn. Und Quickborn ist übrigens die Ortschaft, wo auch die Comdirect, da ist die Bank, die ich nach der Dummkopfbank jetzt benutze für mein Konto. Von wegschicken möchte ich, bitte, wer einen Dauerauftrag auf der DKB laufen hat, zugunsten von CC2TV, bitte ändern auf Comdirect. Die Kontonummer und der ganze Rückgerödelskram steht auf der Homepage auf cc2.tv, da kann man es abschreiben oder kopieren, damit man keinen Fehler macht. Bitte ändern. Die Dödels wollen irgendwann Anfang Mai wohl das Konto platt machen, weil da mal jemand Spenden drauf eingezahlt hat. Aber egal. Kommen wir zur Comdirect oder auch allgemein zum Thema Bank. So, also wachgerüttelt bin ich durch diesen Zuhörer, der mir soeben eine Nachricht per E-Mail übermittelt hat, dass diese Comdirect Bank jetzt umstellen will auf dieses neue Verfahren, diese Foto-ID oder wie dieser Krampel da heißt, oder Foto-TAN-Verfahren. Vielleicht sollte man mal ein Momentchen darüber sprechen, was das eigentlich ist. Mir ist es ja auch passiert. Ich habe ja früher immer mit TAN-Listen gearbeitet. TAN-Listen fand ich also eine super Sache. Man hat eine Liste, streicht, das sind ITAN, streicht also die angeforderte PIN von der Liste runter und trägt sie ein und alles ist gut. Aber die kluge EU will das nicht. Man muss ja jetzt der Industrie wieder Aufträge zuschanzen. Könnte man sagen, ist natürlich nicht so, dass ganz, ganz, ganz viele TAN-Generatoren verkauft werden müssen. Nicht die alte, nee, die kann man ja nicht mehr verwenden. Es gibt ja was Neues, viel, viel sicheres, ein Foto-TAN-Verfahren. Da muss man sich nicht fotografieren, sondern da bekommt man auf dem Bildschirm so ein ganz buntes Fenster mit ganz vielen Pünktchen drin, die sich immer ändern von Mal zu Mal. Und dann nimmt man dann ein Lesegerät, hält das auf dem Bildschirm, dann wird das aufgenommen von der eingebauten Kamera und dann bekommt man eine Nummer angezeigt, die tippt man ein. Das ist dann die TAN im Grunde genommen. Die Bank geht aber nur davon aus, dass ich ein Kluglaut habe, also so ein Dummphone, so ein Smartphone. Als gäbe es eine Verpflichtung, und da habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, es geht ja immer mehr dahin, man zwingt uns ja, so ein Dattelteil zu haben. Als gäbe es eine Verpflichtung, sowas zu haben. Da ich im Protest geboren wurde, könnte man sagen, habe ich natürlich, nachdem ich das neue Konto bei der Comdirect da angemeldet habe, gleich angerufen, habe gesagt, hör mal, Kinders, ich habe nicht so ein Ding da. Dazu kommt ja noch, dass man dann natürlich auch in einem Netz sein muss, damit dieses Bild, dieses Aufgenommene, an die Bank übertragen werden kann und die schickt dann diesen Krempel da zurück. Oder die andere Sache ist, dass die Applikation, die ich laden muss, da muss ich dann wieder bei Google oder ähnlichen Läden angemeldet sein, um die zu bekommen. Ich kann sie auch von der Bank bekommen, je nach Bank. Dann rechnet die Applikation das durch. Der ganze Scheiß ist mir aber zu unsicher. Das Dattelteil ist das unsicherste Technologiegerät, was wir zurzeit haben. Da drauf ein Keylogger, da drauf irgendetwas installiert von irgendwoher, irgendein Spiel oder sonst wo und dann habe ich den Salat. Gut, die Banken sagen, sie tragen das Risiko und so weiter, kennen wir alle. Die klagen dann jahrelang, bis kein Geld mehr bei dem Kläger da ist und fertig. Naja, alles ein bisschen überzogen, muss ich schon zugeben. Also, wer das nicht kann oder nicht will, ja, was macht der? Der macht es so wie ich. Der ruft bei der Bank an und sagt, du, pass mal auf, ich habe überhaupt keins von diesen Dingern. Ja, haben Sie denn überhaupt kein Telefon? Doch, da ist so eine Schnur dran, das geht in die Wand. Ja, und so ein Mobiltelefon? Ja, habe ich auch, hat mir vor 15 Jahren mein Sohn geschenkt. Ja, da ist aber keine Kamera dran und so. Gut, und da hat man mir gesagt, na ja, okay, dann schicken wir Ihnen eben ein solches Foto-TAN-Gerät kostenlos. Ja, habe ich gedacht, okay, dann schick mal. Haben sie auch gemacht. Ist ja nun keine Hürde, wenn man es kaufen würde, je nach Bank oder so, kostet so um die zwischen 20 und 30 Euro, sagen wir mal. Bei meiner Frau genau das Gleiche. Auch die ist von der Dummkopfbank weg und hat sich da ein neues Konto bei der Comdirect geholt. Die hat dann angerufen und hat gesagt, ja, ich habe hier überhaupt keinen Handyempfang und so, geht überhaupt nicht, kann ich nicht. Ja, dann kaufen Sie so ein Gerät. Da habe ich gesagt, nee, dann macht das Konto wieder platt und dann ist auch gut. Wenn ihr das umstellt, das kommt für mich überhaupt nicht in die Tüte. Da hat man ihr auch so ein Ding geschickt. Also ich will damit nur zum Ausdruck bringen, alle Banken sind verpflichtet, bis irgendwann im Herbst, gibt es einen Stichtag, umzustellen auf ein anderes Verfahren. Man versucht jetzt erstmal, die Geräte des Benutzers, in dem Fall eben ein sogenanntes Smartphone, dafür zu verwenden. Er muss sich dann die Applikation draufladen. Er muss im Grunde auch für die Sicherheit sorgen. Betriebssysteme, wissen wir ja alle, werden nach 2 Jahren nicht mehr abgedatet, unsicher bis was weiß ich wohin. Gesetzgeber ist es vollkommen scheißegal, dass wir alle 2 Jahre im Prinzip ein neues Mobiltelefon kaufen müssen, um sicher zu sein, weil wir kein neues Betriebssystem mit Sicherheitsupdates mehr bekommen. Okay, also Risikoverlagerung zum Teil auf den Endkunden. Wenn der Endkunde jetzt sagt, nee, wollen wir nicht, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, kostenpflichtig per SMS von der Bank etwas zu bekommen, nur damit man bezahlt, muss auch nicht sein. Sorgt dafür, dass ihr ein solches Fototan-Lesegerät bekommt, nagelt eure Bank, sagt eure Bank, nee, den Scheiß mache ich nicht, ich habe kein Mobilfunkempfang da, wo ich wohne, oder ich habe so ein Telefon nicht, oder ich will so ein Telefon nicht, das geht die auch einen Scheißdreck an, warum ich keins habe, entweder ich krieg von euch ein Lesegerät oder ich gehe zu einer anderen Bank, da gibt es die kostenlos. Und die Hotline wird in aller Regel sagen, na gut, dann schicken wir ihn. Ausnahmsweise eins. Also, lieber Quickborner, am Ort, der, wo die Bank auch wohnt, vielleicht kannst du mal hingehen, kannst sagen, hier, hör mal, ihr habt die Dinger doch da rumliegen. Und sagen, ich möchte so ein Ding von euch kostenlos haben, ich bin nicht bereit, dafür Geld auszugeben. Er hat übrigens gesagt, die wollen 34,90 dafür haben. Das ist sehr mächtig hochgegangen. Und die M-Tan für 9 Cent, naja, wenn jemand im Jahr 3 Buchungen hat, geht es ja vielleicht. Aber ich habe ein paar mehr Buchungen im Jahr und ist für mich nicht einsehbar. Die TAN- und ITAN-Liste läuft im Herbst aus, darf es nicht mehr geben. Die Banken sind gezwungen umzustellen, die sollten schon längst umgestellt haben, so am 1.1. Haben das natürlich wieder verschlappert, bis was weiß ich wohin. Jetzt gibt's aber Druck, die Übergangsfrist läuft aus und jetzt versucht man diesen Druck weiterzugeben an die Kunden und die Kunden sollten jetzt sagen, Hotline, entweder ich kriege ein Gerät oder du kannst dir dein Konto irgendwo hinschieben, mache ich nicht. Man muss nicht unbedingt eine solche Applikation aus Quellen holen, die man vielleicht nicht mag, wie Google oder sonst wo. Und man muss auch nicht irgendein Gerät verwenden, mit dem man nicht umgehen will. Und man muss sich auch nicht alle 2 Jahre ein neues Sattelfon kaufen, nur damit man die neueste Betriebssystemversion und die Sicherheitsupdates hat. Das, bitteschön, soll die Bank schon mit übernehmen. Die verdient ja auch daran. Oder? Und wenn nicht, naja, die Steuergelder, die in die Banken reingeflossen sind, haben wir auch noch ein Anrecht darauf, dass wir da einen ganz kleinen Teil zurückbekommen. Also, alle Bankkunden aufgepasst, wenn ihr noch nicht von der Bank in die Pflicht genommen worden seid und ihr wollt nicht mit eurem Smartphone eure Bankgeschichten da betreiben, sondern ganz normal von zu Hause, vom Rechner aus, dann lasst euch so ein Ding kostenlos zuschicken. Es geht. Fangen wir mal an mit, weil wir gerade bei Smartphone und so ein Krempel waren, mit 5G. 5G. Was ist denn das so überhaupt so, 5G? Also die 5. Generation, das ist das, was dahinter steht. Und das wird ja jetzt im Moment in der Auktion, kommen wir auch gleich noch drauf, ziemlich nach vorn gepusht. Wahrscheinlich, weil nicht so viel andere Sachen für wichtig gehalten werden im Bereich Technik, Technologie. Und dieser Mobilfunkstandard, naja, das hatte ich schon 2-3 Mal gesagt, der bringt uns als Endanwender erstmal nichts. Diese 5. Generation, also es fing ja an mit GSM, dann kam UMTS, dann kam LTE, jetzt kommt 5G. Davor waren noch 10 Netze, diese Klötzer, die wir da hatten. Ach, übrigens bei der Fernsehsendung, die am kommenden Montag online geht, da kann man das sehen. Das steht als Statist mit auf dem Tisch rum. Ich habe es gar nicht angesprochen, aber daneben sitzt Bitty und passt darauf auf. So groß waren diese Hämmer irgendwann mal. So, was macht denn nun dieses 5G und wofür ist das eigentlich notwendig? Ich meine, unsere Funkzellen sind teilweise überlastet bei Großveranstaltungen, Konzerten oder ähnlichen Sachen, Fußballspielen. Da wissen wir alle, da kann man in der Regel gar nicht sicher sein, dass man wirklich telefonieren kann, weil die Funkzellen nicht so viel Kapazität haben. Diese 5G-Funkzellen, naja, einmal die Datenübertragung in 5G ist theoretisch bis zu 100-mal so schnell wie in LTE. Wenn wir es denn alle hätten, wären wir ja schon froh. Und jetzt kann man natürlich auch bei dieser hundertfachen Geschwindigkeit 100-mal so schnell sprechen, macht keiner. Aber wir können natürlich auch 100-mal so schnell unsere Daten übertragen. Das macht schon eher Sinn. Nur für den Endanwender macht es gar keinen Sinn. Was soll ich denn 100-mal so schnell ein Video übertragen? Kann ja kein Mensch mehr angucken. Vielmehr macht es für uns Sinn, dass wir diese große Bandbreite möglicherweise in viel mehr Kanäle aufsplitten können. Und dann können viel mehr Leute gleichzeitig Dienste wahrnehmen, telefonieren, Daten übertragen, irgendwo bei irgendwelchen sozialen Netzwerken rumfummeln oder was weiß ich auch immer. Das macht schon mehr Sinn. Aber gezielt gepusht wird diese neue Technologie von der Industrie. Die Industrie will sie und die Industrie braucht sie. Und diese sogenannten selbstfahrenden Autos, was heißt eigentlich Automobil? Das ist Automobil, selbstbeweglich, also selbstfahrend. Und ein selbstfahrendes Auto ist also ein selbstfahrendes oder sowas. Naja gut, lass mal die Spitzfindigkeiten weg. Diese sogenannten selbstfahrenden Vierräder da, na, die fahren ja auch gar nicht selbst. Die werden ja zum großen Teil wohl von einer kleinen Intelligenz, also KI, vor Ort im Fahrzeug selbst gesteuert. Aber die brauchen ganz viel Informationen von außen. Wenn von außen nichts mehr kommt, können die nicht mehr selbst fahren. Dann bleiben die von selbst stehen. Ist ja auch was. Sicherheitsaspekt. Die sind zwingend darauf angewiesen, dass sie darüber, über dieses neue Netz kommunizieren können, weil es viel schneller ist, viel kürzere Latenzzeiten hat, sodass also viel schneller reagiert werden kann und weil viel mehr Daten übertragen werden können, als es mit den bisherigen Netzen möglich ist. So, jetzt geht es also darum, dass unser Staat wieder imaginäre Güter verkauft, also das Recht auf einer bestimmten Frequenz Informationen zu übertragen. Das ist ja damit gemeint. Es geht um 41 Frequenzblöcke, die im Bereichen 2 GHz, 3,4 GHz bis 3,7 GHz liegen. So, jetzt wissen alle Funker, umso höher die Frequenz, umso kleiner die Reichweite. Das heißt, man kann zwar auf diesen Frequenzen dabei knapp 4 GHz noch theoretisch mit erträglichen Aufwand Entfernungen von 5 Kilometern überbrücken. Aber wenn auch nur da irgendwo ein Baum dazwischen steht, muss da nicht mal ein Haus sein. Und selbst im Winter, wenn der Baum keine Blätter hat, aber wenn es geregnet hat oder Schnee drauf liegt, dann ist es schon aus. Dann kriege ich schon die Verbindung nicht mehr hin. Das heißt, diese Frequenzbereiche, es werden ja keine Frequenzen versteigert, das geht ja gar nicht, sondern nur die Berechtigung, in bestimmten Frequenzbereichen Daten zu übertragen. Diese Frequenzbereiche sind eigentlich nur dafür gedacht, dass man kleine Zellen aufbaut, um zum Beispiel auf dem flachen Land, da in Norddeutschland, großflächig irgendetwas abzudecken, wo wenige Gehöfte sind oder Einsiedler wohnen, da macht es überhaupt keinen Sinn. Der Standard 5G, der lässt sich auch auf anderen Frequenzbereichen nutzen. Der Standard, also die Art und Weise und Protokolle, wie so etwas übertragen wird, in anderen Bereichen, mit denen man größere Entfernungen überwinden kann. Da kennen wir zum Beispiel diesen Bereich 700 Megahertz, da wo früher Fernsehen war, ORF, ZDF und so ein Krempel. Das ist aber bereits 2015 versteigert worden. So, jetzt die Industrie. Hauptsache da, wo es um Echtzeit geht. Also BASF zum Beispiel, die wollen ja ein betriebsinternes 5G-Netz aufbauen, um autonome Transportfahrzeuge einsetzen zu können. Da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man sehr, sehr kurze Laufzeiten hat. Es kann ja nur nicht sein, dass irgendwo ein Fahrzeug, irgend so eine kleine Intelligenz irgendetwas erkennt und weiß nicht ganz genau, wie soll ich denn damit umgehen. Muss ich jetzt bremsen oder gibt es eine andere Möglichkeit? Oder fährt da vielleicht irgendetwas gerade zur Seite oder weg? Kann ich weiterfahren, weil der andere ja gleich sowieso weg ist? Dann muss er natürlich nachfragen bei irgendeiner Leitstelle, irgendeiner Zentrale, die auch weiß, was die anderen Fahrzeuge macht. Und das muss natürlich ganz schnell gehen, die Nachfrage und auch die Antwort. So, und die Latenzzeiten bei 5G, die liegen immer unter einer Millisekunde, dürfen maximal 10 Millisekunden betragen. Und das ist das, was absolut notwendig ist, damit man, sagen wir mal allgemein Roboter, wozu ich auch diese automatischen Autos zähle, dass diese Teile eben aus der Ferne sicher steuerbar oder beeinflussbar sind. Die rudimentären Funktionen, Sicherheitsfunktionen müssen Sie vor Ort selbst machen. Dazu reicht die kleine Intelligenz ja. Also, diese ganze Technologie ist sehr anspruchsvoll, hochentwickelt, muss man sagen. Das Prinzip dieser Netzwerke, das ist Network Slicing, wird es genannt. Das ist erst in den letzten 10 Jahren so weit entwickelt worden, dass man es überhaupt in der Praxis sicher einsetzen kann. Zum Beispiel wird es ja auch bei Drohnensteuerung verwendet und in Fabriken bei der Vernetzung von in der Hauptsache selbstfahrenden Fahrzeugen. Diese Logistik, die dahinter steckt, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Die Rechenpower muss natürlich verfügbar sein. Ein solches Netz mit kurzer Latenzzeiten, das kann erstmal gar nicht. Das ist nichts anderes als die Straße für die Informationen, die übertragen werden. Und die Informationen, die müssen ja irgendwo herkommen. Also, 5G ist in der Hauptsache für Unternehmen, die automatisieren wollen und automatischen Transport, also einen Fuhrpark auf automatisierte Fahrzeuge umstellen wollen, von Interesse. Und ja, das ist ja eigentlich, was wir als Privatpersonen davon haben. Naja, gut, wenn dieses 5G-Netz irgendwann mal ausgebaut ist. Und die BNetzA hat ja gesagt, also wir haben ganz knapp knüppelharte Vorgaben und die Gerichte haben ja auch Schnellverfahren oder sowas richtiggehend abgemurkst. Da haben die Unternehmen, die Gruppen, die mitbieten wollten auf die Nutzung dieser Frequenzbereiche, versucht gerichtlich zu sagen, nee, das geht ja nicht und ihr könnt uns ja nicht vorschreiben, dass wir 98% bis irgendwann flächendeckend die Verfügbarkeit garantieren müssen. Okay, alles abgebügelt. Erstmal ist ja noch nicht letztendlich entschieden, aber es ist so. Und das macht natürlich Hoffnung, dass wir irgendwann 5G flächendeckend haben. Wird nicht unbedingt GSM ersetzen. Da gibt es viel zu viele Einsatzgebiete und Geräte. Aber UMTS zum Beispiel könnte bald aussterben. LTE, denkt man auch darüber nach, wenn wirklich 5G flächendeckend verfügbar ist, naja, dann wird man dies Advanced Pro 4G wohl noch in bestimmten Bereichen weiter laufen lassen, weil man ja dort auch Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde erreichen kann. Aber auf die Dauer wird das wohl auch keine Zukunft mehr haben. Also, flächendeckend, okay, aber was heißt das nun? Wir müssen unsere Funkmastdichte mehr als verzehnfachen, um flächendeckend 5G zur Verfügung zu haben. Natürlich wird man bisherige Standorte sicherlich beibehalten und die aufrüsten oder umrüsten, aber man geht davon aus, dass jeder einzelne 5G-Mast so um die 100.000 Euro kosten wird. Und die bisher in Deutschland stehenden 70.000 Funkmasten, die umzurüsten und die neuen zu bauen, das ist schon eine Aufgabe. Denn wir brauchen so ungefähr 800.000 in Deutschland, um flächendeckend mit 5G die Versorgung erreichen zu können. Gut, das erstmal zur Latenz, zu den Frequenzen und so weiter. Vielleicht sollte man noch mal einen kleinen Blick darauf werfen, wie das mit diesen 5G-Auktionen ist. Gut, die sind in einem abgeschlossenen alten Gebäude. Die Bieter, die dürfen also nur über geschützte Kanäle mit ihren Firmen kommunizieren, überhaupt nicht mit den anderen Bietern kommunizieren. Das wird alles überwacht mit einem großen Aufwand von innen und von außen. Und dann wird jetzt geboten, auf diese Frequenzbereiche von einmal 1&1 Drillich AG, Vodafone, Telefonica und Telekom. So, das heißt also, die geben Gebote ab, wissen nicht, was der andere bietet, und die bieten dann so lange zeitlich, Tage, Wochen, Monate, bis keiner mehr bietet. Wenn es in der neuen Auktionsrunde keine höheren Gebote gibt, dann wird sie beendet. So, und wie sieht's im Moment aus? Na, also ich habe vergangene Woche mal da reingeguckt und habe gesehen, Telefonica hat 60 Millionen oder ein bisschen mehr sogar angeboten. Die sind also hinten dran mit ihren Geboten. Dann kommt die Telekom, die hat 71 oder 72 Millionen Euro geboten. Die haben aber sogar noch mal reduziert. Die hatten mehr geboten und sind dann wieder zurückgegangen. Die haben da wohl Überlegungen drin, dass sie im Moment eine ganze Menge Kosten vor sich herschieben und noch mehr auf sie zukommen und sind da vorsichtig. Vodafone, die haben 123 Millionen letzte Woche auf den Tisch gelegt bzw. geboten. Und überraschend, der Newcomer 1&1, das ist also ein Tochterunternehmen von United Intercom, die haben 131 Millionen geboten. Jetzt fragt man sich, Mensch, so ein Fuzzi eigentlich in dieser Branche, wieso bietet der so viel? Wo er das hier nimmt, weiß ich nicht, ist auch nicht mein Job, interessiert mich auch weniger. Aber da geht es offensichtlich darum, dass die einen Teil ihrer Lizenzen verlieren, dass sie, wenn sie keine neuen Verträge mit anderen Anbietern, die Lizenzen haben, Verträge haben, schließen könnten, und nicht selbst irgendwie Frequenznutzungsverträge erreichen können, dann könnten die keine Mobilfunkverträge mehr anbieten. So, die stehen also massiv unter einem Druck, dass sie irgendwo irgendwelche Frequenzbereiche erhaschen können, ersteigern können, damit sie ihren Mobilfunkeinsatz weiter betreiben können. Gut, jetzt muss man natürlich abwarten, mal sehen, wie es weitergeht. Die Verträge von Drillich, die sind da am Netz von Telefonica beteiligt. Drillich ist wiederum übernommen worden von 1&1, also United Internet. Und wenn die 2021 diese Verträge auslaufen und auch nicht mehr nach heutigem Stand der Dinge erweitert werden, wären sie weg vom Fenster. Also tut sich da etwas. Eine ganze Menge Geld soll zusammenkommen. Die Bundesregierung hofft auf 3 bis 5 Milliarden, die reinkommen. Und wenn man sich ansieht, dass da im Moment gerade mal so 380 Millionen in der Summe geboten wurden, naja, dann weiß man, es wird noch ein paar Wochen so weitergehen. Also, es tut sich eine Menge am Markt und erstmal will die Industrie da zuschlagen. Das heißt für uns auch, umso mehr Geld diese vier großen Mitspieler bei diesen Auktionen ausgeben müssen, damit sie die Frequenzen benutzen dürfen, umso teurer werden dann auch die Nutzungsrechte sein, die sie wiederum an ihre Kunden verkaufen. Und umso unattraktiver wird es für den Endanwender, für uns sein. Natürlich wird das auf die Jahre gesehen immer günstiger werden. Natürlich werden wir irgendwann auch mal mit 5G-Telefonen durch die Gegend laufen und vielleicht auch mit irgendwelchen anderen datenaustauschenden Geräten. Aber das zu erträglichen Preisen wird noch ein paar Jahre dauern. So. Wir alle hören immer und immer wieder, wie schlimm es doch den ja, den letzten Menschen, das ist keine Beleidigung, sondern nur eine Beschreibung, in der Transportbranche geht. Also denen, die uns die Pakete an die Haustür bringen, hinter die Haustür bringen. Das sind ja teilweise Scheinselbstständige, die sind wirklich geknebelt und drangsaliert. Die werden mit Auflagen bedacht, die kaum zu erfüllen sind. Und warum? Weil die Konzerne, für die sie die Pakete dann transportieren, enorm unter Wettbewerbsdruck stehen. Das heißt, um Aufträge zu bekommen von den großen Anbietern, vielleicht auch von kleinen, also es gibt ja nur Millionen von Unternehmen, die irgendwelche Waren versenden, der Internethandel, der steigt ja ständig. Und auch so große Unternehmen, die wahnsinnig viel versenden, suchen sich natürlich den Versender aus, der ihnen die günstigsten Preise macht. Denn unterm Strich zahlt der Kunde, also wir, das. Und wenn auch eine Lieferung kostenlos ist, muss es der Absender dennoch bezahlen. Umso weniger er bezahlt, umso niedriger ist sein Endpreis und umso konkurrenzfähiger ist er, umso eher wird er von uns ausgewählt. Ja, da habe ich jetzt eine Sache. Da muss man einfach mal drüber sprechen. Also, so sehr wie ich einsehe und verstehe, dass die letztendlich die Lieferer, die durch die Gegend fahren und mir das Zeug nach Hause bringen, massiv unter Druck stehen für ganz wenig Geld, genauso wenig kann ich aber Sachen akzeptieren wie das, was hier passiert ist. Ich habe etwas bestellt bei den wilden Weibern, also bei Amazon. Und die haben mir versprochen, dass sie das am nächsten Tag liefern. Ich war vielleicht nicht ganz darauf angewiesen, aber okay, bisher ist es ja auch immer gut gegangen. So, und dann habe ich hier das Protokoll, und zwar vom 6. März um 9.36 Uhr, da steht, das Paket hat einen Amazon-Standort verlassen. Einen, naja, muss man nicht schreiben, man. Doch, steht drunter, Bilani Wroclawski PL, also irgendwo in Polen. Dann, das war 9.36 Uhr, 5.57 Uhr nachmittags, also 17.47 Uhr, nicht 57, ist die Sendung im Verteilzentrum eingegangen. Ordruf, das ist so ein Hub. Mittwoch, 6. März war das. Am Donnerstag, 7. März, 1.18 Uhr, Sendung ist beim Verteilzentrum eingegangen, Koblenz. 8 Minuten später, Sendung hat das Verteilzentrum verlassen, Koblenz. 7.53 Uhr, Sendung ist beim Verteilzentrum eingegangen, Rossbach. Das ist schon hier Westerwald. 7.53 Uhr ebenfalls, Sendung wird zugestellt. Gut, morgens, 7.53 Uhr. Dann habe ich gewartet den ganzen Tag. Es geht um Hermes, also die mit am schlechtesten bezahlten Knechte in dieser Branche. Gewartet, sind nicht gekommen. Morgens nicht, mittags nicht, nachmittags nicht. Ja, dann habe ich mal geguckt und da stand da irgendwo, also ich glaube, es wird bis 19 Uhr zugestellt. Oder bis 20 Uhr sogar. Ja, richtig, es stand drin, bis 20 Uhr. Ich war am Auto, ich habe eine Webcam eingebaut, ich wollte damit ein paar Probefahrten machen, war also vor der Haustür. Straße zu Auto 1 Meter, Auto zur Haustür 1 Meter. Also nicht zu übersehen, wenn dann Lieferdienst kommt. Habe gewartet und gewartet, es wurde dunkel und gewartet. Am diesem Donnerstag, 7. März, 7.50 Uhr, da war immer noch nichts da. Ich bin dann 20 Uhr bin ich rein, hab geguckt und da hatte ich die Nachricht bei Hermes, auf der Hermes-Seite mit Sendungsnummer. Da stand Donnerstag, 7. März, 7.50 Uhr, der Transportdienst hat versucht zuzustellen. Ja, ich war vor der Haustür. Ich hätte vom Transportdienst zur Haustür beide Arme ausstrecken können, hätte ich Verbindung hergestellt. Da war keiner. Es wurde aber behauptet, er hat versucht zuzustellen. Ja, dann habe ich mir das nochmal aufgerufen. Und habe nochmal genau das Gleiche gelesen in dem Hermes-Sendungsverlauf im Detail. Da stand drin, 19.50 Uhr, diesmal nach unserer Zeit, der Empfänger wurde nicht angetroffen. Das war ja nun eine wirklich freche, dreiste, vorsätzliche Lüge. Es ist kein Auto da gewesen in der Zeit. Ich wohne in der Nebenstraße, keine Sau ist vorbeigefahren und schon gar nicht Hermes. Habe ich gesagt, Kinders, ihr könnt mich doch nicht verarschen. Habe dann angerufen. Ja, und da war jemand dran und hat gesagt, ja, vielleicht waren Sie ja nicht zu Hause. Ich habe gesagt, ich habe vor der Tür gearbeitet, habe ich doch gesagt. Keiner war da. Ja, vielleicht haben die dann die Tour abgebrochen. Man könnte ja vorzeitig abbrechen, wenn die das nicht schaffen. Ich sag aber, dann kann man nicht schreiben, der Empfänger wurde nicht angetroffen. Ja, dann haben die vielleicht einen Fehler gemacht. Ich sag, wie haben die vielleicht einen Fehler gemacht? Ich soll dann diese Sendung abholen bei euch irgendwo oder was? Nee, die wird dann ja nochmal zugestellt. Ich sag, aber doch bitteschön nicht auf diese Art und Weise. Dann kann man doch wirklich schreiben, ja, haben die Ihnen keinen Benachrichtigungszettel dagelassen? Ich sag, wie denn, wenn sie nicht da waren? Ich habe keinen Benachrichtigungszettel. Ich habe nur hier bei euch im Internet gelesen, dass ich nicht da war. Und das ist falsch. Ja, hat er gesagt, so kann ich auch nichts dran ändern, das ist eben so und so Fehler können eben mal passieren. Also mit Verlaub gesagt, Hermes, ich habe den Eindruck gewonnen, ihr seid ein Scheißladen. Dieses Benehmen geht einfach nicht. Am nächsten Tag kam dann der Hermes-Fahrer, habe ich gesagt, sag mal, was war denn eigentlich gestern? Wieso lügst du so frech und dreist und schreibst da rein, ich sei nicht angetroffen worden? Ich war hier vor der Haustür und keiner von euch war da. War Kollege, war ich nicht, war Kollege. Obwohl der gleich jeden Tag da vorbeifährt, ja, bis auf den Tag, wo ich drauf gewartet habe. Also, bei allem Druck und so weiter, aber irgendwo muss man da auch noch ehrlich bleiben. Und irgendwo geht es auch nicht, dass ich an der Hotline dann auf diese dumme Art und Weise wirklich nicht ernst genommen werde. Man kann das sagen, entschuldigen, wir klären das, ich rufe zurück oder sonst was. Nein, ich wurde aber nicht nur da. Nehmen wir nächsten Fall. Jetzt geht's um UPS. Da war ich tatsächlich nicht zu Hause. Die haben eine Benachrichtigungskarte in den Briefkasten gesteckt und auf der Benachrichtigungskarte da steht drauf, ich solle dieses Paket, also ich bin nicht angetroffen worden und ich solle dieses Paket an irgendeinem, wie nennen die das, Service Point oder was weiß ich was, abholen. Das ist im Nachbarort, das heißt, ich muss mit dem Auto da hinfahren und so weiter. Ich habe angerufen, habe gesagt, du, im Moment kann ich nicht fahren, ich habe hier im Moment kein Auto. Wie ist denn das eigentlich? Ihr stellt doch mehrfach zu. Aber wenn das da schon abgegeben worden ist, wenn das auf der Karte steht, dann machen wir das nicht. Ich sag aber, normalerweise stellt ihr doch dreimal, macht ihr doch drei Zustellversuche. Ja, aber nicht, wenn das schon in dem Dingsbums-Point da ist. Ich habe gesagt, ja, und jetzt? Ja, sagt er, das kann man so jetzt nicht mehr ändern, das ist nicht zu ändern. Und da müsste ich eben dann in Zukunft im Vorfeld sagen, wann ich das Paket haben will. Ich sag, Moment mal, das habt ihr mir ja auch nicht gesagt. Ihr habt mir geschrieben, dass ihr das an dem Tag zustellt, im Laufe des Tages. Die Mitteilung habe ich abends bekommen, habe sie erst am nächsten Tag, als ich zurück war, gelesen. Und da war der Zustellungsversuch schon. Was ich sag, soll ich, wenn ein Paket von UPS geliefert wird, soll ich mir einen Tag Urlaub nehmen und von morgens um 7 Uhr bis abends um 20 Uhr da zu Hause sitzen, in der Hoffnung, dass das Paket geliefert wird, oder was? Ja, ich könnte mich ja anmelden und dann würde ich genauere Informationen bekommen. Ich sage also, nur wenn ich mich anmelde, sagt ihr mir auch, wann ihr kommt oder wie. Ja. Ich sage, ja gut, toll. Ich gucke mir das mal an. Hab mir das angeguckt, stand auch auf der Karte drauf. Muss man angeben, dann Name, E-Mail, Benutzer-ID, die steht auf der Karte, Kennwort, so und dann kommt es. Da steht, muss man ankreuzen oder anhaken. Ich bestätige, dass ich ausreichend Zeit hatte, die UPS-Technologievereinbarung zu lesen und zu verstehen. Dies enthält wichtige Bedingungen hinsichtlich der Nutzung von UPS-Technologien, wie zum Beispiel zur Beschränkung der Haftung von UPS und meine Zustimmung zur Art und Weise der Beilegung von Streitsachen zwischen UPS und mir, da ich umgehend auf die UPS-Technologien und Services zugreifen möchte, verzichte ich auf mein Recht, innerhalb von 14 Tagen von der UPS-Technologievereinbarung zurückzutreten. Das heißt also, ich will wissen, wann mein Paket kommt. Das wird mir auch zur Verfügung gestellt, wenn ich auf Rechte verzichte. Gut, habe ich gedacht. Dreist, frech und dreist, wie viele amerikanische Unternehmen. Auch so ein Scheißladen. Und dann hat mich aber interessiert, was diese UPS-Technologievereinbarung ist. die ich ja, wo ich bestätigen muss, der sie gelesen hatte und ausreichend Zeit hatte, die zu lesen und zu verstehen. Also habe ich sie mir aus dem Internet heruntergeladen. UPS Technologievereinbarung. Zwei Unterbereiche, allgemeine Bedingungen und Rechte des Endbenutzers. Ja, soll ich Ihnen vorlesen? Nee, lieber nicht. Diese UPS-Technologievereinbarung, von der ich bestätigen muss, dass ich Zeit hatte, sie zu lesen, ausreichend Zeit, und zu verstehen, ist 107 Seiten lang. Ich glaube, die sind sowas von daneben, die sind sowas von bekloppt. Ich soll nur, weil ich wissen will, wann mein Paket kommt, zur Einschränkung, irgendwann eine gewisse Uhrzeit, soll ich nur auf Verbraucherrechte verzichten, auf Widerspruch verzichten und soll 107 Seiten lesen und bestätigen, dass ich verstanden habe. Tickt ihr noch sauber? Meine Konsequenz ist, ich werde nicht mehr bei einem Händler kaufen, der per UPS liefert. Das ist vorbei. Dann kaufe ich lieber beim anderen Händler, selbst wenn es 3 Euro teurer ist, das juckt mich nicht. Oder ich werde, wenn ich die Auswahlmöglichkeit habe, auf UPS verzichten. So ein Scheiß mit Endverbrauchern zu machen. Kein Schwein liest diese UPS-Technologievereinbarung, da bin ich ganz, ganz sicher. Man meldet sich einfach an, verzichtet auf Verbraucherrechte, verzichtet auf Ein- und Widerspruch und erklärt zwangsweise, dass man 107 Seiten gelesen und verstanden hat und die ausreichend die Zeit dafür hat. Kinder, das geht nicht. Hier sollte wirklich mal die Regierung einen Riegel vorschieben, eine Vereinbarung zwangsweise aufzudrücken, damit man herausbekommt, damit man gesagt bekommt, wann das bezahlte Eigentum zugestellt wird. Kinder, das geht überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht möglich. Also auch UPS gehört für mich zu diesen Scheißläden, mit denen ich nichts mehr zu tun haben will. Genauso wie Hermes. Dieses schreckliche Unglück mit der Boeing 737 MAX 8 hat mich doch ein bisschen nachdenklich gemacht. Ich habe mal versucht, da genauere Informationen zu bekommen. Es ist ja nicht das erste, es ist ja zweimal der Fall gewesen. Da geht es ja im Grunde genommen darum, dass da Assistenzsysteme sind, also Programme, die dort in diesen Bordcomputern laufen, die in dem Moment, wo sie erkennen, dass ein Strömungsabriss droht, das heißt also, dass das Flugzeug zu schnell steigt, zu langsam fliegt oder was auch immer, eingreift. In dem Fall ist es wohl so gewesen, dass das Flugzeug gemeint hat, aufgrund von Sensordaten, die es bekommen hat, dass es zu schnell steigt und der Anstellwinkel zu groß ist. Deswegen hat ein Sicherheitssystem eingegriffen und hat die Nase nach unten gedrückt. Und zwar so weit nach unten gedrückt, dass das Ding steil gesunken ist. Die Piloten konnten wegen mangelnder Ausbildung, die hatten nur eine minimale Kurzeinweisung, keine Trainings mit diesen Sachen, haben es nicht geschafft, diese Automatik, dieses Sicherheitssystem, welches hier vollkommen falsch reagiert hat, außer Betrieb zu nehmen. Im Nachhinein ist wohl bekannt geworden, dass aus den Rekordern erkennbar war, dass die Piloten Handbücher genommen haben und Handbücher gewälzt haben, während des Fluges, während des Absturzes, um herauszubekommen, wie sie diese Büchse dazu bringen können, dass sie das macht, was die Piloten wollten und nicht mehr automatisch einen Absturz herbeiführt, weil die Sensoren Daten geliefert haben, dass das System gemeint hat, es muss jetzt eingreifen. Eine unglaubliche Sache. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass es eine Software gibt, die in das System des Flugzeuges, in die 737, eingespielt werden kann, gegen Aufpreis, gegen horrende Kosten, die so etwas hätte verhindern können. Das heißt also, die hätte verhindern können, dass das Sicherheitssystem das Flugzeug zum Absturz bringt. Also ein Sicherheitssystem für das Sicherheitssystem. Ja, das ist nun im Grunde genommen die Folge, dass der Umbau der 737 dazu geführt hat, schwere Triebwerke und so weiter, dass das System die Tendenz hat, die Nase zu heben, weil man auch den Schwerpunkt verändert hat bei dem Flugzeug. Das hat man versucht abzusichern durch ein Softwarepaket, und dieses Softwarepaket ist wieder durch ein anderes Softwarepaket zu überwachen, damit man dieses Softwarepaket abschalten kann, dieses Sicherheitspaket. Also eine haarsträubende Geschichte eigentlich. Man könnte darüber lachen, wenn es nicht so schrecklich wäre und so viele Opfer gegeben hätte, die nun wirklich absolut nichts dafür konnten. Im Grunde genommen eine technische Fehlleistung, aber noch viel schlimmer, Geldgier, dass man sowohl beim Hersteller nicht das Sicherheitssystem zusätzlich abschaltbar überwacht hat und nicht die Piloten geschult hat, wie auch beim Kunden, der dieses Sicherheitssystem bisschen viel Geld natürlich, aber nicht bei knapp 90 Millionen, was so eine Maschine kostet, abschaltbar gemacht hätte. Erinnert mich so klein wenig an 10, 15 Jahre oder sowas, an den sogenannten Elchtest, als Mercedes mit der A-Klasse kam und irgendwelche überambitionierten Tester das Ding so lange durch die Pylonen hin und her gejagt haben, bis es zum Kippen gebracht haben. Mercedes hat erst danach das schon vorhandene ESP, dieses elektronische System, freigeschaltet oder eingespielt, dass in dem Moment eingreift, wenn eine solche kritische Fahrsituation entsteht, und fortan konnte keiner mehr diese Büchse umkippen. Jedenfalls nicht im einigermaßen normalen Fahrbetrieb. Nur hier geht es um noch mehr Menschen und noch mehr Probleme. Wenn ich etwas gegen künstliche Intelligenz sage, wobei ich nichts gegen die Funktion sage, sondern nur gegen den Begriff, bekomme ich immer E-Mails, die versuchen mir, was weiß ich was, irgendwelchen Kram da zu unterstellen. KI ist keine künstliche Intelligenz. Vielleicht sollte man das mal ein klein wenig aufdröseln. CIA, dieser amerikanische Geheimdienst. Was heißt denn das? Central Intelligence Agency. Das ist also der Auslandsgeheimdienst der Amerikaner. Übersetzen wir das mit zentraler Intelligenzagentur? Wohl eher nicht. Vielleicht zentrale Sausackagentur. Okay, aber weil sie sich nicht an Recht und Gesetz halten in vielen Bereichen. Aber wie übersetzen wir das denn? Dieses Intelligence kann man nur übersetzen durch Informationsbeschaffung. Und diese zentrale Informationsbeschaffungsagentur, das macht jetzt wieder Sinn. Nur bei Artificial Intelligence, also bei AI, da wo unsere KI herkommt, da übersetzen wir das mit Intelligenz und nicht mit Informationsbeschaffung. Also künstliche Informationsbeschaffung, das wäre die richtige Übersetzung. Kein Schwein macht es. Warum? Weil keiner nachdenkt. KI ist für mich kleine Intelligenz. KI ist nichts anderes als eine Weiterentwicklung der ehemaligen Expertensysteme. KI ist eine künstliche Informationsbeschaffung oder Erzeugung oder Gewinnung oder wie auch immer ich will. Es ist keine Intelligenz. Wenn wir das mal da rausnehmen aus diesem Begriff, habe ich überhaupt keine Probleme mehr damit. Mache ich einen großen Diener, ziehe einen Hut vor der Leistung, den die ganzen Entwickler in diesem Bereich in den letzten Jahren erzeugt haben, geschaffen haben. Das ist etwas Großartiges. KI ist etwas großartig. Künstliche Intelligenz ist falsch. Impliziert etwas vollkommen Verkehrtes. Es ist keine Intelligenz. Es ist die Übersetzung sinnvollerweise als Informationsbeschaffung oder Informationssammlung zu nehmen. Also künstliche Informationsbeschaffung. Das ist es. Vielleicht auch noch Auswertung könnte man auch noch dazu nehmen. Ich habe nichts gegen AI und nichts gegen KI, aber man sollte sie vernünftig übersetzen und sollte nicht irgendwelchen Mist nachlaufen, weil Intelligenz etwas Menschliches ist. Es gibt keine intelligente Maschine. Es gibt intelligentes Verhalten von Menschen und es gibt scheinbar intelligentes Verhalten von Maschinen oder Programmen. Aber es gibt keine kein intelligentes Verhalten, weil Maschinen keine Intelligenz haben und auf absehbare Zeit auch keine haben werden. Und diese ganzen KI-Spezialisten, die unglaublich gute und viel Arbeit leisten und geleistet haben, die sollten vielleicht auch mal aufstehen und sagen, hör mal, das ist keine Intelligenz, die wir programmieren. Wir können keine Intelligenz programmieren, weil wir selbst nicht wissen, was Intelligenz ist. Das wäre eigentlich mal so ein klein wenig für die Aufklärung zu tun. So, das WWW, World Wide Web, das hat seinen 30. Jahrestag gehabt. Und zwar am 12. März 1989 hat Tim Berners-Lee seine Vorstellung eines weltweiten Netzwerkes per Textnachricht, denn damals gab es ja noch kein weltweites Netzwerk, allgemein verbreitet. Diese damals von Ihnen auf den Weg gebrachte Entwicklung mit Hilfe von HTTP und HTML, einem einfachen Browser und so weiter, das hat nun seinen Weg gefunden. Und wenn man sieht, was daraus geworden ist, dann muss man wirklich sagen, die ursprüngliche Idee war ein System zu entwickeln am CERN in der Schweiz, CERN-Institut, mit dem Wissenschaftler an Universitäten und auch andere einen besseren Informationsaustausch erreichen könnten. Es war im Grunde genommen ein Informationsmanagement. Tim Berners-Lee hat seine Ideen, die kann man ja heute noch nachlesen, wenn man Internet danach sucht, schriftlich festgehalten, und er war wirklich der Meinung, dass ein universell verbundenes Informationssystem geschaffen werden müsste, weil auch für die Allgemeinheit später wichtig wäre, dass man sich über den gesamten Erdball hinweg austauschen könnte, ohne Grenzen und ohne Schranken. Geht nicht immer. Gucken wir nach China oder ähnliches. Da haben wir genügend Filter und ähnliche Sachen. Aber dieser Tim Berners-Lee ist derjenige, der letztendlich den Anstoß gegeben hat. Dieses WWW, oft wird es ja verwechselt mit dem Internet. WWW ist aber nur ein Teil des Internets. Und wir können mit Browsern, kennen wir alle, Internet Explorer, Firefox, Chrome und so weiter, es gibt auch noch eine Menge andere, die nicht so überbordet sind, können wir auf diese Teile zugreifen. Das World Wide Web ist noch gar nicht so alt. Und dennoch hat es eine Entwicklung genommen, die Tim Berners-Lee heute wohl nicht mehr gefällt. Ich habe einige Gespräche mit ihm gelesen, und er hat wohl auch einen offenen Brief geschrieben, wo er vor dem Missbrauch warnt und sich so ein klein wenig, naja, mit dafür verantwortlich fühlt, dass er das in die Welt gesetzt hat, weil er oft genug darüber nachdenkt. Dieser Missbrauch des Netzwerkes, dass das Netzwerk unsicher ist, dass es viele kriminelle Aspekte enthält, dass Menschen damit beeinflusst werden können, dass aber auch viel, viel Positives da drin ist. Das ist eben im Moment das, was ihn umtreibt und wo er im Grunde genommen warnt vor Desinformationen, vor Datenmissbrauch, vor Zensur, ganz wichtig, vor Hassreden und Ähnlichem. Er ist auch in seinen Aussagen gegen Twitter und Facebook ganz aktiv vorgegangen, weil er der Meinung ist, dass hier zum Teil böswillige Mitteilungen verbreitet werden, die man verhindern könnte. Und er unterstellt sogar, dass hier eine gewisse Absicht vorhanden ist, also der Wille zur Manipulation über das WWW. Das ist das, was ihm also absolut nicht gefällt und wo er mit seiner Stiftung, dieser Web Foundation, auch dafür wirbt und dafür steht, dass die Zivilgesellschaften aktiver werden und gemeinsam mit Regierungen einen Vertrag aushandeln, der langfristig ein freies und sauberes Web garantieren. Das, lieber Tim Berners-Lee, haben wir uns mal getroffen. ist aber wahrscheinlich ein Traum, der sich nicht mehr erfüllen wird. So bald jedenfalls nicht. Dafür steckt viel zu viel Geld mittlerweile in dem freien Netzwerk. Und es ist viel zu stark kommerzialisiert, als dass wir dieses Ding noch drehen können. Da müsste eine Menge passieren. Vielleicht fängt es ja an damit, wenn ich mir vorstelle, wie viele Menschen gegen diesen, naja, eigentlich gar nicht so schlimm, Artikel 13, sind ja andere Sachen, die da viel schlimmer sind, auf die Straße gehen. Irgendwo macht es mir Hoffnung. Ich bin zwar nicht der Meinung dieser Menschen und ich sehe oft, dass da gar nicht ganz klar ist, was eigentlich hinter dem Artikel 13 steckt. Aber dass sie auf die Straße gehen, dass sie ihre Meinung sagen, dass sie offen sind, dass sie den Regierenden sagen, wir wollen das nicht, dass sie denen eine Diskussion aufzwingen, das macht Hoffnung. Das ist auch das, was Tim Berners-Lee irgendwo in seinen Gesprächen der letzten Wochen zum Ausdruck gebracht hat, dass er möchte, dass wir mit den Regierungen darüber sprechen, wie wir das Internet haben wollen. Auch wenn es jetzt hier nur um einen Artikel 13 in einem Gesetz geht, was erst am Dienstag in der EU verhackstückt wird. Aber es ist ein Anfang und wenn das nicht wieder so ein Rohrkrepierer wird, wie viele andere dieser Anfänge, dann habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch die Welt drehen könnten mit der jungen Generation. Denn wir haben einmal die sogenannten Schulschwänzer, was für mich kein Schimpfwort mehr ist, sondern im Gegenteil eine Auszeichnung, wenn man Schule schwänzt für den Klimaschutz, ist das eine Auszeichnung. Und die Mehrheit der Deutschen sieht es ja genauso. Nur die schwarze Fraktion nicht. Aber na gut, es ist die Frage, wie lange die sich mit ihrer Meinung noch durchsetzen können. Und wenn man sieht, was jetzt die nächste Generation nach denen, die für Klimaschutz demonstrieren, auf die Straße gehen, um gegen Einschränkungen im Internet zu protestieren, das macht Hoffnung. Und das ist der einzig richtige Weg. Auf die Straße gehen, für eigene Überzeugungen und Meinungen einzustehen. Also wir sind im Grunde genommen schon am Ende, denn irgendwann ist immer Schluss. Deswegen, liebe Menschen, um die Klammer zum Anfang zu schließen, es war schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ich möchte darauf hinweisen, wir haben Europawahl und überlegt euch jetzt schon, wer euch von Parteien in den letzten 2 Jahren am meisten gegen den Strich geredet hat, am meisten geschadet hat oder schaden wollte, wer am meisten die Großindustrie geschützt hat und die Kleinen über den Löffel barbiert hat, wer am meisten für Banken und für Autokonzerne gesprochen hat, obwohl die mehr Dreck am Strecken haben als jeder von uns kleinen Menschen, die wir da sind. Beschäftigt euch ein bisschen mit Politik. Träumt nicht. Geht nicht irgendwo in die Extreme, egal ob links oder rechts. Sucht Parteien in der Mitte, mit denen ihr euch identifizieren könnt. Und ihr müsst nicht nur einer Partei die Stimme geben. Wir haben auch die Möglichkeit, mehr abzustimmen. Mischt das. Mischt das zusammen, so wie es euch schmeckt. So wie man es mit einer Suppe macht oder mit dem Mittagessen. Nehmt die Zutaten, die euch gefallen. Dass da immer irgendwo was dabei ist, was einem nicht schmeckt, ist ja in Ordnung. Aber alles auf ein Pferd zu setzen und das dann wieder losgaloppieren zu lassen, ist falsch. Macht euch jetzt schon ein Bild von dem, was bei der Europawahl auf euch zukommt und sprecht mit euren Familien und euren Freunden, was die für eine Meinung haben, mit offenem Geist. Ihr müsst ja nicht das wählen, was sie wählen, aber einfach die anderen Argumente auch hören. Der Diskurs und der Streit, der positive Streit, der ist sehr wichtig, um die eigene Meinung zu formen und zu bilden. Das ist mein Wunsch. Mein Wunsch ist auch, mich bei allen Spendern zu bedanken, denn Werbeeinnahmen von Google sind zusammengebrochen. Im Dezember sah es noch ganz gut aus. Jetzt sind wir auf etwa 20%. Was passiert ist, weiß ich nicht, aber Google hat da wieder mächtig an der Werbeverteilschraube gedreht, habe ich den Eindruck, obwohl es natürlich nach Weihnachten immer runtergeht. Und deswegen freue ich mich über alle Spender, alle Spenden, die reinkommen, denn es kommt der Sommer, da wird sowieso alles weniger. Und ich muss aber da doch noch über einige Kostenberge drüber kommen. Also, vielen Dank an alle, die gespendet haben, alle, die genannt werden wollten, die es dazu geschrieben haben. Und bitte schreibt dazu nicht, ich will genannt werden, dann weiß ich nicht, was will denn nun von dem genannt werden. Familie so und so mit Kindern oder so, sondern schreibt dazu, was genannt werden soll. Anführungszeichen Klaus-Peter, Anführungszeichen, oder Anführungszeichen Oma Hilde, Anführungszeichen, wie auch immer, dann weiß ich, was ich sagen soll. Und ich sage es, beziehungsweise ich tue es auch gern, dass wir das einblenden in der Fernsehsendung. Denn jeder, der spendet, hat es verdient. Und die, die es nicht dazu schreiben, die werden nicht genannt. Da muss man nicht ausdrücklich schreiben, ich möchte aber nicht genannt werden. Nee, mache ich nicht. Mancher will es nicht und das ist ja auch in Ordnung. Also, und nochmal nachsehen, bitte nicht mehr auf die DKB spenden, sondern komm direkt, steht auf cc2.tv. Ja, und dann schaut mal nach im Shop. Thomas Ritter hat da so einige Sachen. Es gibt sogar so kleine Osterpakete. Wenn also jemand gar nicht weiß, was er seinen Liebsten schenken soll oder so, vielleicht ist er da sogar noch was dabei. Und einige andere Sachen. Und naja, und in 2 Wochen gibt's wieder was Neues. Ich habe etwas ausgegraben, was ich noch nicht verrate. Das muss jeder selbst rauskriegen. Und wer genau aufpasst, wird am Montag schon sehen, was dann in 2 Wochen sowohl thematisiert wird, wie auch im Shop erhältlich sein wird. Denn Thomas Ritter hat sich direkt draufgestürzt, als er das bei mir gesehen hat. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und macht's gut, ihr Menschen.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.